Jemand hat mal gesagt, dass Gott nicht gekommen ist, um das Leid zu beseitigen. Und er ist nicht gekommen, um es zu erklären. Solange es Leid gibt in unserem Leben, solange wird es auch Klage geben. Trauer, Klage, die wir Gott klagen. Darum soll es heute Morgen gehen. Sicherlich im Jahr der Dankbarkeit ungewöhnlich, vom Leid zu sprechen und von der Klage. Warum das? Es gibt so ein Bild vom Christsein, dass scheinbar einer, der mit Jesus unterwegs ist, immer fröhlich unterwegs sein sollte. Und es gibt Vorbehalte anderen gegenüber, auch Geschwistern gegenüber in der Gemeinde, zu sagen, wenn mich wirklich etwas belastet, wenn mich etwas drückt, wenn mich etwas sorgt, wenn ich Grund zur Klage habe, das auch tatsächlich zu sagen. Wo auch immer diese Vorbehalte herkommen, worum es mir geht, ist, auch im Jahr der Dankbarkeit und vielleicht gerade im Jahr der Dankbarkeit, Gott gibt uns viel Grund, nicht nur Anlass, sondern Grund, Fundament zum Danken. Aber gerade in einem solchen Jahr der Dankbarkeit auch mal darauf zu achten, dass wir das, dass ich das, was uns drückt, das Schwere in meinem Leben, dass ich das nicht unter den Teppich kehre und sage, naja, ich muss ja dankbar sein und dann mache ich gute Miene zum bösen Spiel und lass nichts raus von dem, was mich wirklich bewegt. So soll es eben nicht sein. Interessanterweise werden Sie vermutlich zum Thema Dankbarkeit immer wieder auf Dankpsalmen stoßen, die Sie mitsingen, mitbeten können und zu Ihren eigenen machen. Das Interessante bei den Psalmen ist ja, dass sie einerseits Gespräch mit Gott darstellen, also Worte, menschliche Worte an Gott, und zum anderen sind es Worte von Gott an uns Menschen. Also, Danklieder, denkt man bei Psalmen, ist ganz logisch, aber wenn Sie mal genau hinschauen, werden Sie feststellen, dass es mehr Klagepsalmen als Dankpsalmen gibt. Warum ist das so? Warum ist das so? Weil das Leid, weil das Schwere in unserem Leben zum Leben dazugehört, offensichtlich. Auch von denen, die mit Gott unterwegs sind. Und vielleicht gerade von denen. Und die Beter der Psalmen machen uns vor, wie das geht, Gott die Klage hinzuhalten, Raum zu geben dieser Klage. Es gibt ja diese Antwort auf die Frage, wie geht's? Ich kann nicht klagen. Ich kann nicht klagen, kann ganz Unterschiedliches bedeuten. Ich kann nicht klagen, kann einfach meinen, mir geht's gut. Ich kann nicht klagen. Es kann aber auch meinen, ich habe leider keinen Grund zum Jammern. Eigentlich würde ich gerne so ein bisschen Mitleid von anderen kriegen. Und es gibt Menschen, die jammern, um Aufmerksamkeit auf sich zu ziehen. Und das Jammern gehört sozusagen dazu. Jammern ist aber etwas, wo ich mit dem, was ich verloren habe oder zu verlieren drohe, wo ich damit bei mir selbst bleibe und höchstens das zeige, um von anderen Aufmerksamkeit zu kriegen. Klagen ist aber was ganz anderes. Klagen bedeutet, dass ich das benenne, mit Namen nenne, was da Schweres in meinem Leben ist und dass ich es Gott hinhalte, um es an ihn abzugeben. Das Jammern behalte ich für mich selber. Das will ich haben, weil ich was brauche, sozusagen, damit es sich um mich dreht. Das Geschehen sonst. Die Klage hält Gott das hin, was Schweres da ist. Das können Sie in den Psalmen immer wieder beobachten. Und wir werden das nachher auch sehen. So, aber wie mache ich das? Gott, meine Klage hinhalten. Ihm klagen. Ich kann nicht klagen, kann ja auch heißen, ich schaffe das nicht, ich weiß gar nicht, wie das geht. Oder ich bin so runtergedrückt, dass mir einfach die Worte fehlen. Dass ich gar nicht weiß, was ich machen soll. Wie gebe ich der Klage Raum? Darum geht es heute. Leid gibt es in der Welt immer wieder. Ganz unterschiedliche Situationen. Menschen sind an anderen Orten vom Krieg betroffen und kommen her. Die haben Traumatisches erlebt, was wir uns noch nicht mal andeutungsweise vorstellen können. Und trotzdem gibt es auch in unserem Leben Schweres, was uns runterdrückt. Ungerechtigkeit, Gewalterfahrung, Krankheit und die Nähe des Todes. Solches Leid ist immer Grund zum Klagen. Aber weil die Welt so ist, brauchen wir es nicht zu verschweigen oder zu verdrängen oder fromm zu übertünchen, sondern es geht darum, das Gott hinzuhalten und zu hoffen und zu erwarten, dass er handelt. Entweder die Situation verändert oder mich selbst verändert. Oder alles beides. Also keine fromme Fassade aufbauen und schön übertünchen. Ich bin Christ, mir geht's gut, alles klar. Aber was mich wirklich bewegt, das sage ich nicht weiter. Nein, der Klage Raum geben. Jemand hat mal gesagt, dass mit Dank und Klage sich so ähnlich verhalten könnte wie zwei Schalen einer Muschel. Normalerweise gehören die zusammen. Man kann sie auseinandernehmen und dann, wenn wir am Strand spazieren gehen, finden wir meistens nur eine der beiden Hälften. Aber die gehören eigentlich zusammen. Klagepsalmen und Dankpsalmen. Die Klagepsalmen sprechen oft von einer Krise, wo der Beter in der Krise ist. Und die Dankpsalmen sprechen oft davon, dass der Beter auf eine überstandene Krise zurückblickt und dafür dankt, wie Gott ihm geholfen hat, wie Gott ihn durchgetragen hat. Also Klage und Dank hat schon was miteinander zu tun. Man muss die Situation von Klage durchleben, um zu Lob und Dank an Gott zu gelangen. So scharf hat es mal jemand formuliert. Ich glaube nicht, muss man nicht. Ich kann Gott für Dinge danken und für Menschen danken, für mein Leben danken, ohne dass es Schweres erlebt haben muss und ohne dass es immer mit einer Krise oder etwas Schwerem zusammenhängen muss. Aber ich weiß es aus eigener Erfahrung, dass ich durchlebte Krisen ganz anders sehen kann im Rückblick und oft nicht unbedingt für das danken kann, was geschehen ist, aber für die Art und Weise, wie Gott mich durchgetragen hat. Es geht also darum, der Klage Raum zu geben, so wie morgens sich am Horizont abzeichnet, die Sonne wird aufgehen. Das ist so, die wird aufgehen, auch wenn es vorher dunkel gewesen ist. Es geht also darum, Mut zu haben, selber meine Situation wahrzunehmen und das auch zu formulieren, was da Schweres ist. Und nicht entweder aus, weil ich nicht weiß, was ich tun soll oder weil es mir zu schwer ist, darüber wegzugehen und zum Alltagsgeschäft überzugehen oder sogar fröhlich zu tun. Nein, Mut haben, selber ehrlich zu formulieren. Gott weiß sowieso schon alles, dem muss ich nichts erklären. Es geht darum, dass ich selber mir meiner Situation bewusst werde und das Gott hinhalte. Vielleicht will ich es ja gar nicht wahrhaben. Es gibt Hilfen zur Klage. Tatsächlich. Also ich rede nicht davon, Hilfen, die Klage zu überwinden, sondern erstmal Hilfen zu klagen, um zu klagen. Ich habe schon so gemacht, dass ich es aufgeschrieben habe, was da Schweres ist, um es zu formulieren, um es zu benennen, um es Gott hinzuhalten. Und wenn mir die Worte fehlen, beim Schreiben geht es mir manchmal besser. Und es gibt ja zeichenhafte Handlungen, die uns auch helfen. Also zum Beispiel, wenn wir uns sammeln wollen vor Gott, das Gespräch mit ihm beginnen, machen es viele Menschen so, dass sie die Hände falten. Das ist jetzt keine Geste, die Gott unbedingt haben will, sondern es ist ein Ausdruck unserer inneren Sammlung. Kann es zumindest sein. Soll es sein. Und es gibt andere Zeichen, die uns helfen, bestimmte Wege zu gehen, bestimmte Dinge zu tun. Wenn Sie mal überlegen, Sie haben wahrscheinlich immer in Ihrem Alltag auch kleine Symbolik, die etwas ausdrückt. Wenn Sie jemanden die Hand geben, wenn Sie jemanden umarmen, ist das ja nicht nur so, weil man das so macht. Oft jedenfalls nicht. Und man kann auch der Klage eine Form geben, Ausdruck geben. In meiner Verwandtschaft hat jemand das mal so gemacht, dass er gesagt hat, das, was mich von außen bedrängt in meinem Leben, das schreibe ich jetzt auf und dann zerreiße ich das und dann spüle ich es weg auf dem WC. Und hat gesagt, das ist jetzt weg. Ich gebe es an Gott ab, ich will es nicht festhalten. Ich will es ihm geben. Und das soll in meinem Leben nicht mehr Raum behalten. Also ein ganz drastisches Zeichen, sicherlich. Und wenn man aufschreibt, früher hat man eine Tontafel geschrieben, noch früher in Stein gemeißelt oder auf Papyrus geschrieben. Heute macht man das vielleicht mit einem Notebook oder iPad, wie auch immer. Das eignet sich nicht so gut zum Wegspülen, Vorsicht. Ne? Also wenn Sie Zeichen sich überlegen, was Sie machen wollen, muss es passen. Aber welches Werkzeug Sie auch wählen und welche Symbolik, es kommt drauf, das Gott hinzuhalten, was mich bewegt. Und wenn mir die Worte fehlen, was mache ich dann? Nun, wir haben schon etwas gemacht. Wir haben gesungen. Es gibt Lieder, wo Geschwister, die Jahrhunderte, vielleicht Jahrtausende vor uns den Weg mit Gott schon gegangen sind, das, was sie erlebt haben, was sie erfahren haben, was sie an Hilfen von Gott auch erlebt haben, in Worte und Melodien packen. Die Melodien sind nicht immer die unseren, aber die Worte kann ich mir oft aneignen. Sie zu meinen machen, das hilft mir. Und wahrscheinlich hat fast jeder von Ihnen irgendein Lied, was ihm hilft und was er mal vor sich hin summt, weil er sagt, das ist ein schönes Lied und der Text gefällt mir. Ob das jetzt für Klage ist oder Dank oder wie auch immer, aber Lieder helfen uns ja auch, unseren Gedanken und unseren Gefühlen Ausdruck zu verleihen. Und mir geht es heute darum, die Lieder der Bibel neu zu entdecken. Psalmen sind ja ursprünglich Lieder, deren Melodien uns verloren gegangen sind, aber die Worte sind erhalten geblieben. So, und es geht ganz konkret heute um Psalm 42 und 43. Ganz alte Form, das Hebräische brauchen wir nicht zu lesen. Wir haben es in unserer deutschen Sprache, in moderner Übersetzung sogar. Gott selber gibt uns Worte, um der Klage Ausdruck zu verleihen, um der Klage Raum zu geben. Und Psalm 42 und 43 nehme ich deshalb zusammen, weil es ein interessantes Phänomen gibt in diesen beiden Psalmen. Wenn wir Lieder singen, haben wir oft Strophe, Refrain, Strophe, Refrain. Das gibt es in Psalm 42 und 43 auch. Es gibt in beiden Psalmen einen gemeinsamen Refrain. Und wenn ich diesen Psalm nun mit Ihnen betrachte als eine Möglichkeit, Gott unsere Klage hinzuhalten, ihm zu klagen, dann werden Sie feststellen, wie dieser Refrain auch wiederkommt. Psalm 42. Ich lese die erste Strophe. Für den Chormeister, ein Weisheitslied der Korachiter. Wie der Hirsch lechzt nach frischem Wasser, so lechzt meine Seele, Gott, nach dir. Meine Seele dürstet nach Gott, nach dem lebendigen Gott. Wann darf ich kommen und Gottes Antlitz schauen? Tränen waren mein Brot bei Tag und bei Nacht. Denn man sagt zu mir den ganzen Tag, wo ist nun dein Gott? Das Herz geht mir über, wenn ich daran denke, wie ich zum Haus Gottes zog in festlicher Schar, mit Jubel und Dank in feiernder Menge. Meine Seele, warum bist du so betrübt und bist so unruhig in mir? Harre auf Gott, denn ich werde ihm noch danken, meinem Gott und Retter, auf den ich schaue. Diese erste Strophe handelt von Gottes Sehnsucht. Sehnsucht nach Gott. Manchmal scheint Gott sich zurückzuziehen und gar nicht mit unserem Leben wirklich zu tun zu haben. Manchmal scheint es so, als wäre das, was mir passiert, überhaupt nicht in seinem Plan. Da muss irgendwas schiefgegangen sein, Gott. Warum ist das jetzt so? Er ist nicht abwesend. Gottes Name selbst, sein Name, den er dem Volk Israel insbesondere immer wieder bekannt macht, ist der Name, ich bin da. Ich bin mit euch, ich bin mit dir. Das ist sein Name. Und der Beter in aller Sehnsucht richtet seine Klage an Gott selbst. Er richtet sich auf Gott aus. Und er ist ganz ehrlich, er blickt auf glückliche Zeiten zurück und sagt, das war einmal. Jetzt bin ich in einer Situation, wo andere mit dem Finger auf mich deuten und sagen, ja, wo ist denn dein Gott? Die mit Gott noch keine Erfahrung gemacht haben und wissen, dass ich Christ bin, die wissen, dass ich mit Gott unterwegs bin, die sagen, ja, was hilft dir denn dein Glaube, so wie es dir geht? Hier in Vers 5 blickt der Beter bereits auf glückliche Zeiten zurück und das ist wie eine Wende schon, die jetzt eingeleitet wird, weil er sagt, ich bin in einer Situation, wo ich Gott selbst nicht wirklich erfahre. Ich weiß, dass er da ist, aber ich erfahre ihn nicht, ich spüre ihn nicht. Aber ich weiß, dass er in meinem Leben schon gehandelt hat. Ich habe ihn schon erfahren. Und das ist für mich der Hoffnungsschimmer am Horizont. Darauf will ich mich ausrichten. Das ist wie ein Schritt, den er neben sich selber tritt und sagt, meine Seele, hör mal zu. Du hast schon die Erfahrung mit Gott gemacht. Richte dich auf ihn wieder neu aus. Eine Wende wird eingeleitet. So sieht es aus nach der Gottessehnsucht. Der Beter hält Gott das hin, was seine Situation ausmacht. Und nun die Strophe 2. Gottverlassenheit. Ab Vers 7. Betrübt ist meine Seele in mir. Darum denke ich an dich. Im Jordanland, am Hermon, am Mitzerberg. Flut ruft der Flut zu beim Tosen deiner Wasser. All deine Wellen und Wogen gehen über mich hin. Bei Tag schenke der Herr seine Huld. Ich singe ihm nachts und flehe zum Gott meines Lebens. Ich sage zu Gott, meinem Fels, warum hast du mich vergessen? Warum muss ich trauernd umhergehen, von meinem Feind bedrängt? Wie ein Stechen in meinen Gliedern ist für mich der Hohn der Bedränger. Denn sie rufen mir ständig zu, wo ist nun dein Gott? Meine Seele, warum bist du betrübt und bist so unruhig in mir? Harre auf Gott, denn ich werde ihm noch danken, meinem Gott und Retter, auf den ich schaue. Die Fortsetzung nach dem Refrain sieht so aus, als wäre das ein Rückfall. Er sagt, meine Seele ist ganz betrübt. Dabei hat er eben noch gesagt, erinnere dich doch mal dran, was Gott schon für dich getan hat. Erinnere dich dran, was du schon mit ihm erlebt hast. Und nun sieht es so aus wie ein Rückfall, nachdem er sich schon mal selbst ermahnt hat. Unsere Erinnerung an das, was Gott für uns getan hat in schwierigen Zeiten, ist manchmal blass. Das, was die Situation ausmacht, ist oft stärker in der Situation. Das ist auch normal. Und die Feinde, von denen hier die Rede ist, für Beter damals waren Feinde oft reale Persönlichkeiten, die ihn sogar ans Leben wollten, die Waffen trugen und die sie umbringen wollten. Feinde für uns heute, zumindest in unseren Breitengraden, sind oft nicht unbedingt Menschen mit Waffen. Vielleicht empfinde ich jemand im Kollegium, in der Kollegenschaft als Feind, weil er mich irgendwie wegdrängen will im Beruf. Vielleicht. Vielleicht sind es Schwierigkeiten in der eigenen Familie, die mir sozusagen als Feinde gegenübertreten. Nicht die Menschen treten mir als Feinde gegenüber, nein. Aber die Schwierigkeiten, wo ich weiß, da ist einer, der mich wegbringen will von meinem Weg mit Gott. Der Teufel hat ein Interesse daran, unsere Beziehungen kaputt zu machen. so dass Feinde sicherlich auch im übertragenen Sinn gemeint sein darf. Die Feinde, die mich von Gott wegbringen wollen. Eigentlich der eine Feind, letztlich der Teufel, der alle Mittel ausprobiert, um mich von Gott wegzubringen. Und da kommen Zweifel auf. Der Beter fühlt sich verlassen von Gott. Er sagt das Gott selbst. Das ist interessant. Er fühlt sich verlassen von Gott und sagt zu ihm, ich fühle mich von dir verlassen. Das heißt, er rechnet noch immer damit, dass Gott ihm zuhört. Er rechnet noch immer damit, dass Gott da ist, obwohl er das Gefühl hat, er sei verlassen von Gott. Und das ist genau der Punkt. Das Allerwichtigste, wenn wir denken, dass uns der Feind von Gott wegbringen will, ist, uns an Gott selbst zu halten, uns auf ihn neu auszurichten, uns an ihn zu klammern, an ihn zu hängen, so hat es Luther mal formuliert. Und deswegen handelt die dritte Strophe nach der Gottverlassenheit vom Gottvertrauen. Psalm 43. Verschaff mir Recht, o Gott, und führe meine Sache gegen ein treuloses Volk. Rette mich vor bösen und tückischen Menschen, denn du bist mein starker Gott. Warum hast du mich verstoßen? Warum muss ich trauernd umhergehen, von meinem Feind bedrängt? Sende dein Licht und deine Wahrheit, damit sie mich leiten. Sie sollen mich führen zu deinem heiligen Berg und zu deiner Wohnung. So will ich zum Altar Gottes treten, zum Gott meiner Freude. Jauchzend will ich dich auf der Harfe loben, Gott, mein Gott. Meine Seele, warum bist du betrübt und bist so unruhig in mir? Harre auf Gott, denn ich werde ihm noch danken, meinem Gott und Retter, auf den ich schaue. In Vers 3 spricht der Beter von dem Licht, was er erbittet, sende dein Licht, und von der Wahrheit. Und sende deine Wahrheit, damit sie mich leiten. Licht wird in der Bibel oft als Gegensatz zur Finsternis gebraucht. Finsternis kann man ganz wörtlich nehmen, man sieht den Weg nicht mehr. Aber Finsternis natürlich auch im übertragenen Sinne die Seite, die mich von Gott wegziehen will. Bildlich wird auch von Glück vom Licht gesprochen in der Bibel. Licht bedeutet Leben, Glück, Verbindung mit Gott. Und Wahrheit? Wahrheit ist nicht nur, dass eine Aussage korrekt ist. Wahrheit bedeutet nicht nur die Abbildung der Wirklichkeit in Sprache. Also wir sagen, diese Aussage ist richtig oder diese Aussage ist korrekt. Sondern Wahrheit ist in der Bibel immer ein Beziehungsbegriff. Das bedeutet, derjenige, der etwas sagt, wenn der wahr ist, wahrhaftig ist, dann ist er zuverlässig. Er ist verlässlich. Man kann sich auf ihn verlassen. Man kann Vertrauen zu ihm haben. Er ist treu. Im Neuen Testament wird davon gesprochen, dass Jesus selbst das Licht der Welt ist. Und es wird davon gesprochen, dass er selbst, das heißt, er selbst sagt es von sich, dass er die Wahrheit ist. Er ist die Wahrheit in Person. Jesus Christus ist die Zuverlässigkeit, die Treue Gottes in Person. Und wenn der Beter hier, der ja Jesus natürlich noch nicht kannte, davon spricht, er will geleitet werden in Gottes Wohnung, also den Tempel, oder wenn es zu der Zeit den Tempel noch nicht gab, die Stiftshütte, das Zelt der Begegnung, das Zelt der Begegnung mit Gott. Für diesen Ort war damals Gottes besondere Gegenwart zugesagt. Gott selber hatte gesagt, in der Stiftshütte oder im Tempel, da bin ich da, da bin ich besonders erfahrbar. Den Tempel gibt es heute nicht mehr. Aber Jesus Christus hat was gesagt? Wo ist die besondere Gegenwart von Jesus Christus? Ganz genau. Wo zwei oder drei in meinem Namen versammelt sind, da bin ich mitten unter ihnen. Das heißt, dort, wo Geschwister in Christus zusammenkommen, da sagt er, da ist der Ort meiner besonderen Gegenwart. Und natürlich, durch den Heiligen Geist lebt er auch in uns selbst. Was ich sagen will, ist, natürlich müssen wir nicht an einen bestimmten Ort gehen. Und wir sind nicht an bestimmten Zeiten gebunden, um Jesus Christus zu begegnen. Aber Jesus sagt, ich bin da. Und in der Begegnung mit Schwestern und Brüdern, die auch mit Christus unterwegs sind, darf ich besondere Hilfe erfahren, auch in schwierigen Zeiten oder gerade in schwierigen Zeiten. Das setzt voraus, dass wir ehrlich formulieren, wie es uns geht. Sonst kann keiner helfen. Sonst kann keiner begleiten, wenn ich nicht weiß, wie es dem anderen geht. Oder wenn es mir schlecht geht und ich sage dem anderen nicht, mir geht es schlecht, dann denkt er alles Paletti und geht weiter. Verse 3 und 4 knüpfen genau daran an. Sende dein Licht und deine Wahrheit, damit sie mich leiten. Und ich will zum Altar Gottes treten, zum Gott meiner Freude. Und da ist das, was er früher schon mal erlebt hat, zugleich der Ausblick auf das, worauf er wieder hofft, zu Recht hoffen darf, dass Gott seine Hilfe erneut zeigt, dass Gott erneut hilft. Und er sagt, ich werde Gott wieder loben, das wird so sein, auch wenn ich jetzt noch nicht weiß, wie das sein wird, wie er handeln wird. Es gibt also Grund zur Klage, es gibt Hilfen zur Klage, wenn ich der Klage Raum gebe. Diese beiden Psalmen sprechen von Sehnsucht nach Gott, den Eindruck von Verlassenheit, Gottverlassenheit, und sie sprechen davon, Gott neu zu vertrauen. Und Gott sieht das und er ist nicht nur mitleidig, sondern in Christus hat er bereits mit uns gelitten. Und er leidet mit uns, wenn wir Schweres durchmachen. Warum Gott das Leiden zulässt, ist eine Frage, die nirgendwo beantwortet wird in der Bibel. Aber wir wissen, dass er seine ganze Macht eingesetzt hat, um für uns und mit uns zu leiden. Und das Zitat, was ich am Anfang nannte, war unvollständig. Und jetzt lese ich es vollständig. Gott ist nicht gekommen, das Leid zu beseitigen. Und er ist nicht gekommen, es zu erklären. Sondern er ist gekommen, es mit seiner Gegenwart zu füllen. Es kann durchaus sein, dass die Situation, in der ich Schweres erlebe, bestehen bleibt. Dass er nicht so einfach verändert wird von Gott. Aber das Wesentliche in der Situation ist, dass ich weiß, Gott ist da und er trägt mich durch. Ich kann mich an ihn hängen. Jesus Christus geht mit uns durchs Leid, damit wir es nicht allein tragen müssen. Und das ist die Hoffnung, die in diesen Psalmen zum Ausdruck kommt und in dem Refrain, der hier dreimal vorkommt, immer wieder formuliert wird. Meine Seele, warum bist du betrübt und bist so unruhig in mir? Harre auf Gott, denn ich werde ihm noch danken, meinem Gott und Retter, auf den ich schaue. Die folgende Präsentation lädt uns ein zum Gespräch mit Gott. Auch und gerade in schweren Zeiten.